Liebe Sportfreunde, auf geht's in eine neue Folge. Heute begrüße ich den Fußballtrainer Julian Hübner. Wir unterhalten uns in der Folge über seinen bisherigen Werdegang als Co-Trainer, den er größtenteils gemeinsam mit Tim Walter als Cheftrainer gegangen ist. So zum Beispiel auch fast 3 Jahre beim Hamburger Sportverein und auch schon in England bei Hull City. Außerdem sprechen wir über seine Trainervorbilder und ich stelle Julian eine Frage, auf die er lächelnd mit "Das ist jetzt eine Fangfrage" reagiert. Welche Frage das ist und ob er sie trotzdem beantwortet, ihr erfahrt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Julian Hübner habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Julian, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr cool und nett, dass du dir Zeit nimmst, hier dabei zu sein und mit mir ein bisschen über dich und deine Karriere und deinen Blick auf den Fußball zu gucken. Fußball ist ein gutes Stichwort. Ausgerechnet Fußball. Warum? Was hat dich zum Fußball verschlagen?
Moin Mirko, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, in meiner Generation sind fast 95% der Jungs im jungen Alter Fußball begeistert. Deswegen war es klar, dass ich irgendwie auch was mit Fußball zu tun haben werde. Im Laufe der Pubertät kam dann schon auch der Wunsch, also merkte, es wird doch nichts mit dem Profitum, dass es irgendwas mit Sport zu tun haben soll, beruflich gesehen. Hab dann Sportwissenschaft studiert. In Heidelberg wollte ich eigentlich ja zum Sport, ja, Sporttrainer, Sportlehrer heranreifen. Hat dann fürs Lehramt dann spontanerweise gereicht. Mhm. Und ja, Fußball immer gespielt. Früh ja schon in die Trainerposition reingeschnuppert, auch immer wieder in Jugendfreizeiten, Kinderfreizeiten, in Ferien mit Ex-Profis so Geschichten gemacht. Mhm. Und ja, irgendwann kam der Moment, da hatte ich eine Anfrage vom Nachwuchsleistungszentrum in Karlsruhe, beim KSC. Und dann, ja, dann kam eins nach dem anderen.
Wie hat sich das angefühlt, dass diese Anfrage kam vom NLZ, vom KSC?
Ja, ich hatte schon ein paar Geschichten im höheren Amateurbereich. Und habe durch Expertengespräche, dann ist es mal so, mit Freunden und ehemaligen Profis, dann doch gemerkt, wenn ich die Chance bekomme, beim NLZ zu starten oder meine Erfahrung zu sammeln, dann ist das gleich mal ein ganz schöner Step, aber auch eine große Chance. Und habe mich dann schon tierisch gefreut, war aber auch unheimlich gespannt, weil ich vom NLZ, außer ein paar Probetrainings als junger Kerl, und ein bisschen mein Schwager hat beim KSC gespielt, da durfte ich ab und zu mal zum Training fahren, ein bisschen reinschnuppern. Aber so vom Alltag her hatte ich wenig Einblick. Und ich weiß noch, wie es war. Es war, ich durfte Tim Walter an der Sportschule in Karlsruhe. Da war ein Lehrgang, ich glaube, der U15 von der badischen Auswahl. Witzigerweise war da auch der Kollege Marcel Rapp von Holstein Kiel, ja. Der war gerade bei Hoffenheim. 15 oder 16 Trainer. Und dann habe ich Tim getroffen und wir haben uns beschnuppert, ein bisschen kennengelernt. Und er wurde damals zum U19 Trainer beim KSC befördert. War vorher bei der U17 und hat gemeint, ja, Jule, könnte passen. Und dann war ich Co-Trainer bei Tim Walter in der U19 im KSC.
Und später auch beim HSV und Hull City, ne? Also hat euch das dann noch weitergebracht, das Ganze, immer zusammen.
Ja, das ist, da ist eine Freundschaft entstanden, jetzt über 11, 12 Jahre. Auch aus einer Station zuvor war ich zwar persönlich nicht dabei, aber ich habe ihn immer besucht, ob es jetzt in Stuttgart oder in Kiel auch war. Und die Freundschaft ist nie auseinandergebrochen. Wir haben uns nicht aus den Augen verloren, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag miteinander telefoniert haben. Und dann war ich auf einer Weltreise mit meiner Familie. So ein bisschen Sabbatical, so ein bisschen. Ja, auch im Klaren werden, wie es weitergehen soll. Und auf der Reise ist mir irgendwie klar geworden, hey, wenn die Chance gibt, war ich als Lehrer in Karlsruhe unterwegs, wenn es die Chance ergibt, dann würde ich schon auch ins Profitum einsteigen. Und waren dann Sommer über auch bei Walters in München und dann einen schönen Abend beim Gläschen Rotwein und ein bisschen philosophieren, haben wir gesagt, hey, ja, wenn es klappt, wenn die Chance sich ergibt, lass uns sowas wieder mal wieder zusammentun. Und ja, dann kam der HSV.
Dann kam der HSV. Da wart ihr 3 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder wie lange wart ihr da zusammen?
Ja, nicht ganz, drei Viertel etwa, ja. Lange Zeit für Hamburger Verhältnisse. Intensive Zeit, wunderschöne Zeit, tolle Erfahrung. Ich war gerade letzte Woche oben zur Premiere der HSV-Doku und durfte viele ehemalige Kollegen treffen. War gefühlt ein bisschen Klassentreffen. Doch viele Freundschaften, die es da noch gibt und ja, intensive, schöne Zeit.
Was ich dich fragen wollte, was mir heute Morgen eingefallen ist, eben ihr seid ja dann nach nicht ganz 3 Jahren auseinandergegangen, der HSV, Tim Walter und ihr. Was war das wiederum für ein Gefühl, für einen Schock, als das klar war? Und bist du mit dem dann umgegangen, als es dann klar war, okay, das geht nicht weiter?
Ja, im Profifußball ist es schwierig, Dinge schnell zu verarbeiten, zu kapieren, weil es doch dann immer irgendwie weitergeht. Das kam natürlich durch die Wochen und Monate, die man nachts frei hatte und auf einmal mit der Familie wieder aus Hamburg weggezogen ist. Wurde es einem so nach und nach dann erstmal bewusst, okay, dieser Lebensabschnitt in einer wunderschönen Stadt, bei einem ganz besonderen Club, der ist jetzt vorbei. Im ersten Moment, man hat ja so ein Gefühl, und der Austausch mit Jonas Bold war und ist auch echt sehr freundschaftlich. Und nach 2, 3 Vierteljahren beim HSV wächst man da auch so zusammen, dass es einfach mehr ist als nur ein Job. Und klar, auf der einen Seite war man unheimlich schockiert, als es dann ausgesprochen war. Nichtsdestotrotz war es ja nicht nur medial, auch immer wieder Thema mal drüber gesprochen, dass es nicht aus heiterem Himmel kam. Kleiner hätte man seinen Auftrag gern erfüllt, das ist nun mal so. Und als Trainer glaubt man auch immer dran, dass man das hinkriegt. Ansonsten hätte man den Beruf verfehlt, meiner Meinung nach. Aber ja, gerade der Umzug der Familie zurück in die Heimat, auch wenn wir hier unsere Basis haben. Aber das war dann alles zusammen schon auch ein schwieriger Schritt, ja.
Du hast gesagt, dass das ja nicht aus heiterem Himmel kam. Habt du und Tim Walter auch immer wieder so das vielleicht irgendwann gespürt oder auch mal drüber gesprochen, hey, es könnte sein, dass, oder habt ihr das dieses negative Denken gar nicht zugelassen unter euch beiden?
In der offenen Freundschaft gehört es dazu, dass man klar über Dinge redet. Nichtsdestotrotz sind wir beide Zwangsoptimisten und gucken immer nach vorne und glauben immer daran, dass gute Eintritten wir das hinkriegen. Aber man wird ständig daran erinnert. Also in Hamburg ist halt medial gesehen, ist jeden Tag ab dem ersten Tag daran erinnert, dass es der beste Fakt sein könnte. Freunde, Bekannte fragen einen ständig, weil sie vielleicht auch teilweise nicht das Gefühl dafür haben, dass es nicht gut tut, wenn man jeden Tag nach dem Negativen gefragt wird. Aber ja, so professionell ist man dann auch unterwegs, dass man schon auch weiß, dass es zum Geschäft dazuhört. Und ich meine, nicht sein Leben lang beim HSV bleibt. Eine Mischung aus allem. Es ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie hervorruft, indem man jeden Tag darüber redet. Es ist eher, dass sowas von außen herangetragen wird, ja.
Wie gehst du damit sowas um oder bist du mit sowas umgegangen, wenn von außen da mal nachgebohrt, nenne ich jetzt mal, wurde und konntest du überhaupt dann irgendwann auch mal abschalten in der Zeit, als du beim HSV warst und auch danach und sagen, okay, das ist jetzt einfach, es ist, wie es ist und es geht weiter?
Ja, dadurch, dass ich ein Zwangsoptimist bin, sehe ich schon immer das Positive.
Ja,
ja, aber
ist immer gut.
ich freue mich über jeden Fortschritt, auf jedes Training und es tut sich in jedem Training was. Gerade bei jungen Spielern siehst du ständig die Fortschritte. Als Co-Trainer ist das Schöne, wenn man einen Tag frei hat, dass man jetzt nicht die ganz großen Aufgaben noch hat, wie als Cheftrainer. Hab beim HSV war Tim viel unterwegs, auch mit Jahr gesehen, dort Fernseher auch gedreht oder da. Und wenn wir mal einen Tag frei hatten, dann ja, konnte mit der Familie schon auch ins Meer fahren oder einen schönen Tag in Hamburg verbringen. Also die Ablenkung bestand da schon. Ich stelle mir immer vor, als Cheftrainer ist es einfach nochmal eine Nummer härter, weil da wird man noch mehr angesprochen. Dann hat man auch immer den ganzen Rucksack an. Also Tim ist ja auch jemand, der sich vor die Gruppe immer stellt und die Jungs quasi in seinem Schatten entwickeln lässt und er ist so der Fels in der Brandung. Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied zwischen Cheftrainer und dann nur Co-Trainer.
Könntest du dir grundsätzlich vorstellen, mal den Step vom Co-Trainer zum Cheftrainer zu machen? Oder willst du das vielleicht so überhaupt?
Also ich sehe es gerade, die ganzen Kollegen, ob es jetzt Merlin Polzin ist, der da seine großen Schritte macht und der auch noch 2-3 Jahre jünger ist als ich. Also ich möchte nichts ausschließen. Mhm. Jetzt bin ich super glücklich mit Tim und wir sind echt ein cooles Team. Und klar, mit dem Filip Tapanović, der zu Borussia Dortmund ist, waren wir dann super Dreiergespann. Das ist so jetzt leider nicht mehr vorhanden. Deswegen, man weiß nie, was im Fußball passiert. Mal schauen. Ja, spannend. Immer wieder spannend.
Kann ich mir vorstellen. Ist es denn jetzt in der Zeit, auch nach Hull City in England, auch mal zu kommen, dass Mannschaften oder Berater oder wie auch immer auf die zugekommen sind oder auf Tim zugekommen sind und dann Tim auf dich?
Es kommen immer wieder Angebote. Das ist schön, wenn man ein paar Jahre dabei ist. Da wird man nicht so schnell vergessen. Man muss halt immer überlegen, was schwebt zu einem vor? Was sind so die wichtigen Kriterien, die wichtigsten sind? Wenn man Familie hat, ist die Familie immer ein ganz großer Faktor. Möchte man jetzt sportlich wieder eher in Deutschland Fuß fassen oder hat es einem so gut gefallen, dieses internationale Abenteuer, dass man vielleicht wieder dahingehend sich orientiert? Achtet man mehr auf die finanziellen Angebote oder muss die Stadt eine schönere sein? Soll der Verein vielleicht größere Ambitionen haben? Oder ja, da muss jeder persönlich wissen, was so sein Ranking ist und auf was er Wert legt. Aber man ist da ständig im Austausch und kriegt auch immer wieder Anfragen, mal interessantere, mal weniger interessantere. Aber es gibt immer wieder Gespräche und die Familie im Fußball, gerade in Deutschland, in der Bundesliga, erste, zweite, ist so eng verknüpft. Man trifft sich immer wieder bei Spielen, bei Veranstaltungen und hofft ja, dass dann irgendwann auch wieder was Interessantes kommt, wo viele Faktoren passen und man wieder angreifen darf, ja.
Was ist für dich wichtiger, dass, das ist vielleicht ein bisschen böse gestellte Frage, aber das Geld, was angeboten wird oder der Verein, die Stadt, die Liga, die Chancen, die Zukunft, die sich der Verein mit dir ausmalt, was gewichtest du in dem Moment mehr?
Das Schönste ist natürlich, so eine Stadt wie Hamburg zu haben, einen Verein riesengroß mit 60.000 am Wochenende, mit einer Tradition und am Ende des Tages auch was auf dem Konto zu haben.
Also, beides passt, ja klar.
Man darf nicht vergessen, wir sind zwar im Fußballgeschäft und alle verdienen gutes Geld. Natürlich ist man als Co-Trainer nicht nach ein paar Jahren so weit, dass man sagen kann, okay, und jetzt Wasser für den Rest der Tage. Es geht schon auch darum, Geld zu verdienen. Immer mit der Demut, dass es der schönste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Und ich viele tolle Erlebnisse habe, die andere auch gerne erleben würden. Aber am Ende des Tages habe ich auch 2 Kinder und eine Frau und ja, muss gucken, dass da Geld ins Haus reinkommt. Aber es steht sicherlich nicht an erster Stelle. Da könnte man sofort Angebote annehmen, wo vielleicht auch der Familie nicht so zusagt. Es ist schon was Besonderes, was wir in Deutschland haben. Wenn man mal den Blick von außen auf Deutschland werten durfte, so wie wir von England aus, dann spürt man schon, die Bundesliga ist ein ganz besonderes Produkt, vor allem durch die Tatsache, dass wir diesen Zulauf an Fans haben, die Stadien wunderschön sind. Diese Kultur darf uns keiner nehmen und die macht uns auch unheimlich besonders im Fußballvergleich.
Ist es denn so, also in der Zeit, als du oder ihr beim HSV wart, waren ja auch viele Mannschaften, so sogenannte Traditionsmannschaften in der zweiten Liga, ist ja jetzt auch noch so, aber jetzt, weil der HSV und Köln hoch sind, 2 weniger, aber dann bekommt man von außen immer so ein bisschen mit über, dass es heißt, ja, das ist eigentlich die zweite Liga, ist die wahre Bundesliga, weil die ganzen Traditionsvereine da unten sind. Ist die Stimmung in den Stadien da dann schon auch nochmal außergewöhnlicher, als wenn es jetzt in der ersten Liga mit Verlaub Hoffenheim gegen Heidenheim heißt?
Ja, es ist jetzt eine Fangfrage. Da bin ich sehr parteiisch. Also ich habe die Hamburger Fans als ja, ganz, ganz besonders erlebt, egal wo wir gespielt haben, ob es jetzt in Sandhausen, Heidenheim oder auf Schalke war, die Stimmung war immer grandios. Und das darf man nicht vergessen, dass junge Leute auch schon ein paar ältere Semester jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende sich auf die Fahrt machen, durch ganz Deutschland zu tingeln und dort Fußball zu gucken. Das ist das was ganz, ganz Besonderes. Und vor allem, wenn man ein paar Jahre beim Verein ist und die Leute auch so kennt, dann eine persönliche Beziehung aufbaut. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Man darf sie aber auch nicht schönreden, die zweite Liga. Also es geht ja auch um Sport, um Wettkampf, um Qualität. Und da ist die erste Liga einfach von den Jungs, von den Fußballern, besser als die zweite Liga.
Ja, das begeistert ja auch zweite Liga.
Genau. Und das ist ein großer Teil der Wahrheit. Klar, wer im Olympiastadion gegen Hertha spielt oder auf Schalke, das ist schon, also da gibt es nicht viel mehr. Ich war bei Filip Tapanovic in Dortmund, das ist schon auch bombastisch. Da gibt es vielleicht von der Fanstimme, vom Stadion, von den Fans jetzt nicht den Klassenunterschied, aber wenn man sich die Jungs auf dem Platz anguckt, ja, das Zentrum anguckt, die individuelle Klasse, dann sieht man schon, was erste und was zweite Liga ist.
Du hast gerade gesagt, du bist parteiisch, der HSV, Hamburg ist die schönste Stadt, kann ich auch verstehen, fußballerisch für dich. Deswegen frage ich mal jetzt ein bisschen anders, was war die schönste Auswärtsreise, in welches Stadion, das du antreten durftest? Was hat dich auswärts am meisten umgehauen oder fasziniert oder begeistert?
Schwierig, da ist ein Ranking zu bringen. Ein besonderes Spiel war bestimmt das erste Relegationsspiel gegen Hertha BSC, da haben wir 1-0 gewonnen. Sommerabend, gefühlt 25.000 HSVer im Olympiastadion, 1-0 gewonnen. Das war, hat alles gepasst. Meine Frau war noch im Stadion, das weiß ich auch noch. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ich bin aber auch Pelzer, also auf dem Betze zu spielen, viele Freunde da sind, auch Abendspiel, Samstagabend, super cool. Boah, wir haben DFB-Pokal mal bei RB Leipzig gespielt, auch da war bombastische Stimmung. Wir hatten mal ein Testspiel bei den Glasgow Rangers.
Oh ja.
HSV. Und es war nur ein Testspiel, aber die Hütte war voll bombastisch. Mit Hull City haben wir gegen Fenerbahce gespielt, Mourinhos erstes Spiel, Testspiel. Und es war einen Tag vorher noch nicht klar, ob wir spielen. Und da kann ja keiner ins Stadion kommen. Ein Tag später war die Hütte voll und fantastische Stimmung. Ja, aber auch irgendwie in Heidenheim so spielen. Wir waren 0-3 hinten, haben 3-3 gespielt. Wir fühlten Heidenheim immer ein bisschen regnerischer, ein bisschen nebliger. Und also es hängt natürlich sehr zusammen mit den Ergebnissen, die wir dann so an den Tag gelegt haben.
Ja.
Aber ich bin da Fußballromantiker und es hat mal einer zu mir gesagt, Freitagabends in einem Stadion ohne Dach und wir ein bisschen nass, ist auch Fußballkultur. Es muss nicht immer der modernste Tempel sein.
Wer hat das denn gesagt?
Da war ich im alten Wildparkstadion und einer meiner besten Kumpels stand da neben mir. Und da haben wir ein bisschen nach der Bratwurst ein Bier, ein bisschen Fußballphilosophie. Und den Spruch habe ich immer gemerkt.
Ja, das ist ein guter Spruch. Das erinnert mich auch so ein bisschen wieder ans Boden. Bodigt einem ein bisschen wieder, erdigt ein bisschen eher. Ne? Muss nicht das Allergrößte sein. Einfach Fußball ist auch schön.
Absolut, absolut.
Ja. Du hast gerade gesagt, Testspiel gegen José Mourinho, Fenerbahce. Hast du ihn, da hast du ihn garantiert erlebt an der Seitenlinie. Was ist er an der Seitenlinie für ein Typ? Also man bekommt von außen ja seit Jahren oder Jahrzehnten ist er ja dabei, immer so ein bisschen mit, warum er sich der Special One dann nennt. Aber wie erlebt man ihn an der Seitenlinie, wenn man auf der anderen Seite der Mannschaft steht, des Gegners steht?
Das Schöne ist, in so einem Testspiel darf man doch ein bisschen mehr auch nach anderen Dingen Ausschau halten als auf das Spiel. Und klar, wenn Mourinho 10 Meter neben einem steht, dann guckt man da schon hin wieder rüber. Ich glaube, er ist einer der Persönlichkeiten, die einfach eine Aura haben. Was wir von außen mitkriegen, wie er in Medien rüberkommt, ist natürlich sehr, teilweise arrogant, selbstüberzeugt. Nur ich versuche so ein bisschen mit Tim zu vergleichen, der auch immer wieder vorgesagt bekommt, dass er überheblich arrogant rüberkommt, was im normalen Leben alles andere als der Fall ist. Da ist er wirklich einer, der dich 1000 Mal am Tag in den Arm nimmt und sagt, wie wichtig du bist und ein Ohr hat für alle und großzügig ist bis zum geht nicht mehr. Und so ähnlich wie dich, ohne es jetzt zu wissen, muss ich Mourinho einschätzen. der sich auch gefühlt jedes Mal vor seine Mannschaft stellt und ja eher die Presse und die anderen und den Gegner angreift, weil er kein schlechtes Wort über seine Jungs, seine Mannschaft zulassen möchte. Und ich glaube, diese Typen gibt es nicht so viele, weil das Geschäft schon auch ja, nicht einfach ist, gerade für Jungs, die so polarisieren. Aber so würde ich ihn einschätzen und ja, er hat Erfolge vorzuweisen, die fast kein anderer hat, hat die größten Clubs Europas trainiert und ist immer noch im Business. Also auch das darf man nicht vergessen. Hat sich vieles erarbeitet und ist aber immer noch da. Da gibt es auch nicht so viele Beispiele.
Und hat, glaube ich, wenn ich jetzt richtig sehe, jeden europäischen Pokal mindestens einmal gewonnen. Ne? Champions League, Europa League, Conference League. Also kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Nee. Schon eine Leistung, hast du recht.
Hast du, wenn wir schon bei anderen Trainern sind, vielleicht ist es ja Tim Walter, aber sonst Vorbilder gehabt oder immer noch, auf die du besonders guckst, die du besonders beobachtest, deren Training oder sonstige Dinge, die du dir besonders abgeguckt hast und sagst, hey, das eigne ich mir für mich selber so ein bisschen an, auf meine eigene Weise natürlich.
Da habe ich viele Gespräche mit Merlin Polzin gehabt, weil Merlin jemand ist, der tagtäglich Dinge notiert, sich aufschreibt, von anderen abguckt, beobachtet, also ganz extrem und akribisch und da bin ich auch sehr beeindruckt. Und ich jemand bin, der das jetzt nicht gar nicht tut, aber der versucht, eher so seine eigenen Dinge zu entwickeln. Das versucht Merlin bestimmt auch. Aber ich möchte mich nicht so gern beeinflussen lassen. Ich habe mal ein schönes Zitat mir irgendwie bei einer Präsentation einfallen lassen, wer andere zitiert, hat selbst nichts zu sagen.
Oh, schön.
Das soll jetzt auch nicht überheblich klingen. Also es gibt viele Dinge, die andere Trainer gut machen. Und ich bin gerade von Persönlichkeiten wie Jupp Heynckes unheimlich beeindruckt, weil er es auch geschafft hat, so lange im Geschäft zu bleiben und auch noch in einem Alter, in dem vielleicht andere ans Angeln denken oder irgendwie Kreuzfahrt machen, sich nochmal gefühlt 180 Grad gedreht hat als Trainer, um auch mit der jüngeren Generation klarzukommen. Also mir geht es eher dann so um persönliche Geschichten, die mich beeindrucken. Ich lese schon viel über Trainer und gerade der älteren Generation, auch die Kreuz und so, die sich gegen Widerstände durchgesetzt haben und denen es völlig egal war, was andere gedacht haben. Das fasziniert mich mehr, weil ich einfach der Persönlichkeit mehr in den Vordergrund stelle, als jetzt die einzelnen taktischen Kniffe. Die sind auch spannend, da gibt es auch super Ideen und super kreative Geschichten und ob jetzt Pep Guardiola oder Julian Nagelsmann, da hat jeder auch seine Handschrift, was ich cool finde. Nur ich glaube, ein Großteil, und das wird häufig unterschätzt, ihre Aura macht die Persönlichkeit aus. Und das ist auch das, was Jungs, ja, wie man Jungs kriegt, wie man Spieler kriegt, indem man eine authentische Persönlichkeit hat, sich nicht verstellt und ja, vielleicht auch ein bisschen eigen ist, so wie es halt José Mourinho auch ist. Deswegen jetzt da Trainer zu nennen, die jetzt meine Vorbilder sind, boah, das gibt es ganz, ganz viele großartige Trainer, aber ich versuche immer so ein bisschen die Persönlichkeiten zu beobachten, deswegen so ein bisschen auch rüber zu schielen. Ich weiß noch, wir haben gegen Plymouth gespielt, da stand auf einmal 2 Meter neben mir Wayne Rooney, dem jetzt viele sagen, er ist nicht der größte Trainer, das mag sein, aber eine Persönlichkeit, eine Type, das ist schon beeindruckend und da kann man, glaube ich, von jedem etwas mitnehmen.
Mhm. Aber wenn du sagst, so die Menschen oder die Spieler mitzunehmen und sie von sich selbst zu überzeugen und von dem allen zu überzeugen, da fallen mir natürlich so Namen wie Jürgen Klopp ein, wahrscheinlich auch Xabi Alonso, der das in Leverkusen wahrscheinlich mit seiner Art auch geschafft hat. Würdest du, wenn wir aussuchen dürftest, und das ist nicht Tim Walter, unter welchem Trainer würdest du am liebsten mal eine Saison oder auch nur, wenn es nur ein paar Spiele sind, Co-Trainer sein und das alles mal mitnehmen oder miterleben?
Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich großer Madrista-Anhänger. Ja, ist, glaube ich, deswegen der Xabi Alonso ganz weit vorne, einfach bei Real Madrid dabei zu sein. Ich glaube schon, dass man unter Jürgen Klopp auch viel Spaß haben wird. Auch das ist so ein Punkt, der mir auch immer wichtig ist, weil ja, man lebt nur einmal und man ist nur ein paar Wochen, Monate, Jahre bei einem Verein. Und dann soll es am besten auch eine geile Zeit sein. Und gerade wenn man jeden Tag zusammen hockt, ist mir das schon auch wichtig und vor allem auch das Geilste macht, was ich vorstellen kann, dass da nicht immer nur eine konzentrierte, angespannte Situation oder Atmosphäre herrscht, sondern dass wir auch Spaß zusammen haben. Und auch das den Jungs zu vermitteln, dass morgens, wenn sie kommen und die meisten sehen einfach verpennt aus morgens, ihnen gleich mit Lächeln zu begegnen und sagen, hey, bist hier wieder beim geilsten Job der Welt, beim geilsten Club der Welt, genieß es. Und ich glaube, genau diese Einstellung wird Jürgen Klopp auch an den Tag legen. Aber ja, da gibt es so viele Trainer, bei denen ich natürlich auch vorbeigucken würde. Ein guter Freund von mir ist auch Lukas Kwasniok, auch jetzt bei Köln. Und ich bin mir sicher, seine Art und Weise und die frohe Naturen aus Köln, das passt auch gut zusammen. Da gibt es auch viel, viel Spaß. Also da gäbe es schon ein paar Kollegen, wo ich vorbeigucken würde, ja.
Lukas Kwasniok hat ja für Aufsehen gesorgt in der Seitlinie am ersten Spieltag, jetzt gerade am letzten Wochenende, weil er im Trikot aufgelaufen ist als Trainer. Würdest du sowas auch machen bei einem Verein, dass du das Trikot einfach anziehst, anstatt Jogginghose oder sonst was?
Glaube jetzt nicht. Will auch nicht zu mir passen. Aber zu Lukas passt es. Deswegen ist es jetzt keine Überraschung. Er hat schon ganz andere Sachen gemacht, die viel, viel auffälliger oder vielleicht skandalöser waren, dass er jetzt ein Trikot anzieht. Er ist Lukas.
Ja. Deswegen. Er war ja kein Skandal, es war ja nur ein auffällig, dass das hat es so selten oder sogar gar nie gegeben bisher in der Bundesliga.
Also von dem. Ja, ich glaube, wird in Zukunft schon noch ein paar Geschichten kommen, die Lukas vielleicht erstmalig so ausführt. Aber auch das ist seine Persönlichkeit. Er polarisiert auch gerne. Das hat er auch auf jeden Fall mit Tim gemein, auch wenn es zwei ganz unterschiedliche Typen sind. Er ist unheimlich kreativ. Jetzt hat er gerade seinen Kleidungsstil eigentlich ein bisschen schicker angepasst, dass er, also da bestimmt nicht seine Frau Anna, die es die Idee hat in dem Trikot. Aber ja, das ist Lukas. Das ist auch ein bisschen Entertainment. Auch das gehört zum Alltag dazu. Und wenn man am Ende dann das Spiel auch 1-0 gewinnt, dann macht das vielleicht nächste Woche wieder, ich weiß nicht.
Was nervt dich am aktuellen Fußball am meisten? Sind es Regeln? Sind es irgendwelche Entwicklung von Spielern, die irgendwie sich gewiss verhalten? Also Stichwort Schwalbe und so weiter. Oder was ist, was dich am meisten nervt?
Also prinzipiell nervt mich erstmal nichts am Fußball.
Schon mal gut.
Ich bin auch keiner, der ständig draufhaut und sagt, wir müssen jetzt hier irgendwie im Fußball was anpassen. Es gibt bestimmt Dinge, die eher vielleicht noch nicht am Optimum sind. Und da gehören unter anderem auch, ja, ich glaube, seit es im Fußball gibt, wird über Schiedsrichter gesprochen. Soll auch bitte irgendwie so bleiben, weil was sollen wir machen, wenn wir montags nicht über einen Schiedsrichter sprechen können, ja? Oder den Lieblingsclub. Das gehört irgendwie dazu. Die Sache mit dem VAR, ich habe es in England gemerkt, in der Championship gibt es kein VAR. Wenn du mich jetzt fragst, ob es gut oder schlecht ist, was gut war natürlich, war die direkte Rückmeldung, ob du dich freuen darfst oder nicht. Das kann schon nerven. Ja, das kann schon wirklich nerven, wenn man auch dreimal aufs Tablet guckt und hat jemand noch eine Idee, was hätte schiefgehen können. Das ist schon direkter die Freude. Auf der anderen Seite haben wir auch zwei, drei Geschichten gehabt, da hätten wir uns auch den VAR wieder zurückgewünscht. Also dieses Thema wird uns vermutlich immer begleiten. Ich bin da auch kein Fan davon, ständig neue Dinge zu erfinden und zu reglementieren, wie viele Sekunden der Torwart einen Ball haben da, ob der Ball jung ist, ein Ball hinwirft. Also den Schiedsrichter machen wir es auch nicht einfacher, indem wir mehr Regeln empfinden. Klar, Jungs, die Schwalben machen, auch das gibt es schon gefühlt immer, wenn ich an Andi Möller denke. Der war auch gefühlt ein Riesenfußballer, bestimmt auch ein toller Mensch, aber zu seiner Zeit war er auch häufig am Boden gelegen. Auch das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn wir da zu anderen Sportarten immer ein bisschen neidisch gucken und sagen, ach, die taffen Handballer. Auch das macht so ein bisschen im Fußball aus. Klar, die Frage mit dem Geld, jetzt bin ich einer davon, der davon auch profitiert. Ich habe schon gesehen, auch in England, da ist alles nochmal zwei, drei Nummern größer, auf finanzieller Art und Weise. Und da gibt es auch Jungs, die viel, viel Geld verdienen, die in Deutschland gefühlt gar nicht im Profifußball wären. Also da ist die Frage, wie es weit in manchen Ländern mit da noch weiter, was dann noch für Steigerungen gibt, weil da auch so Dinge dranhängen wie Eintrittstickets, sind da wirklich noch die Fans aus der Stadt im Stadion, wenn am Wochenende der große Club spielt. Bei den ganz großen Clubs in London ist es bestimmt nicht mehr so der Fall. Ich hoffe, dass wir da diese Entwicklung in Deutschland nicht haben werden, weil ich vorhin angesprochen habe, dass es uns einfach so einmalig macht. Die Generation an Fußballer, auch da, ich komme aus der Pädagogik, jede Generation hat ihre Eigenheiten. Auch da dürfen wir nicht immer so altklug machen und sagen, ah, die machen jetzt auch mehr Show oder die müssen alles auf Insta und TikTok hier breit treten. Das gehört auch dazu, absolut. Da müssen wir Älteren vielleicht eher ein bisschen offener sein, um die da abzuholen. Deswegen, ich bin da ab immer so, wir sollen nicht uns immer beschweren, sondern auch, das, wie gesagt, das Positive sehen. Und gerade das Kind Bundesliga ist so ein tolles Produkt, nenne ich es immer so ein bisschen neutral, worauf wir wirklich stolz sein können. Aber bei mir war es der Fall, ich musste erst von außen betrachten, um vielleicht wieder so ein bisschen zu merken, was wir hier eigentlich haben. Deswegen lieber das Positive sehen, wir machen so viel richtig im Fußball, dass wir uns Dinge optimieren können, auch das gehört zum Profisport dazu, das ist klar, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, oh, ich gucke jetzt keinen Fußball mehr, weil mich das so nervt. Nee, dafür liebe ich den Fußball viel.
Ja, und ich meine, man kann wie im Leben überall was optimieren, was anpassen, aber man kann es auch mal eine Zeit lang so lassen, wie es ist und muss nicht an jeder Schraube drehen und nochmal was wollen, ja, also kann man auch so sehen. Ja. Tradition, Geld, du hast Geld gerade angesprochen, ist natürlich jetzt auch im modernen Fußball seit eigentlich Jahrzehnten schon, aber jetzt seit wenigen 10, 15 Jahren wieder mehr Thema wegen Geschichten wie Hoffenheim, wie Red Bull Cosmos, Leipzig und auch international. Wie siehst du diese Entwicklung persönlich? Sagst du, das gehört zur Entwicklung des Fußballs dazu? Weil es, wie du auch schon gesagt hast, auch einfach auch ein Produkt am Ende ist, Entertainment. Oder findest du das doch ein bisschen schade, dass es in die Richtung geht, dass es immer mehr so, wie soll man sagen, Unternehmen mehr sind als traditionelle Vereine?
Jetzt, wenn ich Fan wäre vom HSV, würde ich sagen, boah, echt, brauche ich gar nicht. Jetzt bin ich Fußballtrainer und per se offen für viele Vereine und klar geht es auch um professionellen Sport und die professionellen Bedingungen bei Vereinen wie Hoffenheim und RB Leipzig sind überdurchschnittlich gut, um es mal so zu beschreiben. Und das hat schon auch seinen Reiz. Ja, mit ich brauche es nicht über die besten Bedingungen, aber es ist schon auch schön, wenn man gewisse Bedingungen hat. In England waren die Plätze sicherlich besser als in Deutschland, aber die Facilities außenrum war gefühlt vierte, fünfte Liga jetzt bei uns in dem Verein, weil da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Die lieber das Geld in die Beine als in irgendwelche Katakomben, Duschen oder sonst irgendwas. Also das ist auch eine andere Kultur. Wenn jetzt RB Leipzig in Hoffenheim und jedes Jahr Erster, Zweiter werden würden, würde ich sagen, ja, wir müssen was ändern. Aber bisher haben beide noch nicht die Meisterschaft gewonnen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die großen Player wie Bayern, wie Dortmund langfristig wären. Dafür haben sie ja einfach nicht die Geschichte und Geschichte, auch dafür deutlich negativ betrachtet, weil man sich ein bisschen im Weg steht. Aber es ist ja was gewachsen. Und wenn etwas wächst, dann ist es meistens auch nachhaltiger. Da sind die Bayern ja das beste Beispiel dafür. Nichtsdestotrotz kann ich es nicht ausschließen. Also in England sind ja auch die Vereine alle aufgekauft. Große Owner, da kommt es ein bisschen drauf an, wie der Owner so tickt. Wir hatten einen türkischen Medienmogul, der ja schon auch mitreden wollte. Ich glaube, da gibt es ein paar amerikanische Owner, die sich da einfach noch mehr im Hintergrund aufhalten und nur die Schatulle aufmachen und die Experten es dann quasi regeln. Ich glaube, das ist die beste Lösung, wenn man offen ist für Investoren. Schwierig wird es ja, wenn Leute ins Business reinkommen und zu viel mitreden wollen, obwohl sie eigentlich gar nicht von der Position, von der Ausbildung, von der Vita, keine Ahnung, dafür gemacht sind, weil dann wird es zu sehr zur Show oder zum Hobby des Einzelnen. Ich glaube, da sind wir in Deutschland weit entfernt. Nichtsdestotrotz verstehe ich auch die Diskussion, internationaler Vergleich, wir wollen unsere Mannschaften in der Champions League vorne dabei sehen und dass das Geld kostet. Das weiß ich auch. Jetzt bin ich aber Fußballtrainer und zum Glück kein Funktionär und muss mir darüber keine Gedanken machen. Aber ich sehe es sicherlich auch eher als Teil unserer derzeitigen Fußballkultur und Entwicklung, dass solche Unternehmen mit Zählen einfach dazugehören zu unserem Fußball. Also ich sehe, das ist nicht negativ. Wie gesagt, jeder Fan, der sich darüber äußert, negativ äußert, habe ich aber vollstes Verständnis.
Ja, ist natürlich auch die Fanbrille, das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn du eine Verantwortung an Inhalt einem Verein hast, ob du Funktionär, Trainer oder was auch immer bist. Aber es gehört halt auch zum Fußball dazu, weil der Fan, das haben wir ja in der Corona-Zeit bitter erlebt und erleben müssen, halt auch ein Teil des Erlebnis Fußballs ist im Stadion. Wenn das fehlt, dann fehlt auch was. Also dann ist es auch nicht mehr das Ganze, was es ausmacht, ne? Am Ende.
Ja, habe ich vorhin versucht deutlich zu machen. Also für mich ist wirklich das Größte am Profifußball ist das volle Stadion am Wochenende. Wie gesagt, man muss nicht immer die 60.000, 70.000 sein. Aber das ist das, auf das wir stolz sein können in Deutschland. Und das ist das natürlich, als ich das erste Mal im Volkspark war und die Hütte, die war ja immer voll, außer zu Corona-Zeiten, das ist schon, das ist mega. Sag mir mal einen anderen Beruf, wo 70.000 Menschen am Wochenende dir zujubeln. Also nicht persönlich mir, aber zumindest den Farben. Das ist schon, da gibt's wenig Vergleichbares.
Das macht den Sport einzigartig, unter anderem.
Ja.
Definitiv.
Ja.
War denn das erste Heimspiel beim HSV, also, das du jetzt gerade ein bisschen beschrieben hast, war das eins oder sogar der schönste Moment bisher in deiner Trainerlaufbahn?
Es war bestimmt ein schöner Moment, ja. Ich kann mich gar nicht mehr so an den einzelnen Moment erinnern. Wir hatten auch nicht so viele Momente in einem Spiel, ich kann mich an 5-1 gegen Darmstadt erinnern, wo ich zu meinen Kollegen sagen konnte, komm, jetzt entspannt euch mal. Das liegt auch ein bisschen an unserem Spielstil, dass wir schon auch immer sehr aufregende Spiele ja, es ist die Spiele, die ich vorher genannt habe. Also dieser Geruch, als ich bei Glasgow Rangers wie Katakomben kam, das sind schon so Momente, so ja, wo so ein bisschen diese Nostalgie, dieser Fanboy, der doch jeder in uns trägt, rauskommt und sagt, boah, was ihr schon Geschichte geschrieben oder als ich erstmal im Olympiastadion war und überlege, was für Spiele hier schon stattgefunden haben, das ist schon das sind so Momente, wo ganz kurz klar wird, was für einen tollen Job du hast. Aber ich kann mich dann sportlicher Art und Weise dann an Tore erinnern. Unser letztes Spiel in Sandhausen, kurz vor dem 5-Minuten-Aufstieg, als wir das 1-0 da gemacht haben, Dompe, da war, also fast ja nicht so viele rein, ich weiß nicht, Sandhausen hat 12, 15.000. Aber diese Stimmung, weil so losgelöst war und in den Menschen das sowas etwas verursacht hat, das sind dann eher so Momente, bei denen ich jetzt Gänsehaut kriege. Das hat jetzt nichts mit dem Stadion zu tun, einfach mit dem Moment. Auch anderes Relegationsspiel beim VfB, sind wir 1-0 in Führung gegangen durch ein tolles Tor durch Sonny Kittel und da war auf einmal, als wäre was möglich, weißt du, sowas Magisches sagt man häufig auch. Und diese Momente, Das sind ganz besondere Momente und vielleicht auch so die Highlights, dass es am Ende gar nicht gut ausging, hat mit dem Moment gar nichts zu tun, aber
ist der Moment einfach, der so schön ist, den man nicht vergisst.
Ja.
Definitiv. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so viele Momente gibt, die man einfach abgespeichert hat und die einem auch wieder gezeigt haben, wie schön und wie bunt und verschieden dieser Fußball eigentlich ist und ja, wie viele schöne Momente man da mitnehmen kann. Ne?
Ja, ein wichtiger Punkt ist noch, gerade beim HSV habe ich mich sehr um die jungen Spieler gekümmert, war fast täglich beim NLZ. Und da gibt es schon einige, die dann auf die große Bühne durften. Oder ich kann mich zum Beispiel Farid Alidu, der jetzt beim FCK ist, erinnern, das war mein erster Spieler im HSV, den ich dann auch angerufen habe und gemeint, hey, du bist morgen beim Profitraining dabei. Und solche Dinge vergisst man dann auch nicht. Ja, weil für junge Spieler ist das normal, also geh mal zurück, als du Teenager warst, auf einmal ruft er einen Profitrainer an und sagt, du bist im Training dabei oder im Spiel dabei oder er ruft dich von der Bank, du wirst es deine ersten Minuten machen. Also das zu verarbeiten und das zu kapieren und das irgendwie einzuordnen, ist ja nochmal viel, viel anstrengender und verrückter als das, was ich jetzt mit 41 Jahren da tagtäglich erlebe. Und das sind schon auch Gänsehautmomente. Oder Otto Stange hat, als ich Doku gesehen habe, sein erstes Tor beim HSV gemacht. Das war so einer meiner Jungs. Das sind Momente, das wird der Junge nie vergessen. Ja, und wenn man dann so ein bisschen Teil davon war und ihn begleitet hat und vielleicht sogar ein, zwei ganz wichtige Steps ihn unterstützt hat, dann sind es auch so ganz, ganz besondere Momente, die mir jetzt noch eingefallen sind.
Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und so schöne Erinnerungen Teil dieser Aufnahme waren, dieser Podcast-Folge. Danke, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Für mich hat es sehr viel Spaß gemacht und war mir eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße an Lukas Kwasniok und dem Walter, wenn du sie siehst, wenn sie hier schon mehrfach erwähnt wurden in der Folge.
Werde ich machen, Mirko. Hat mir auch Spaß gemacht. Dir alles Gute für den Podcast. Und ja, bis irgendwann.
Vielen Dank. Danke dir.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.